Was ich eben ganz gern jetzt noch machen würde, ist, dass wir uns aus diesen drei Entwicklungsplattformen, nach denen irgendwie da die gesammelte C-Sharp-Ecke, die stärkere war von den einzelnen, dass wir ganz kurz, ich möchte nur so ein paar Sachen, so einen Überblick geben. In den Slide-Decks sind ein paar Demos drin, die möchte ich nicht machen. Was ich nachher machen möchte, ist, dass wir uns ein, unter Anführungszeichen, größeres Beispiel anschauen, dass Sie ein bisschen sehen, wie so eine Applikation ausschauen kann. Also, dass man da ein bisschen Sicht, wie das, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt. Ja, bei Hello World, ja, kriege ich auch ein Gefühl. Ja, aber, ja, es, die meisten Applikationen sind halt doch eine Spur komplexer, selbst wenn es simple Apps sind. Und Hello World kann man durchaus einmal, ja, mehr machen. Gut. Das heißt, ich habe zuerst gesagt, das ist so im Wesentlichen das Bild, was wir haben, wobei wir werden uns jetzt im Weiteren in der Metro-Style-App-Ecke bewegen. Wie gesagt, da hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Und da jetzt im Speziellen, wenn wir uns anschauen, das Thema C-Sharp und Xaml. Wie gesagt, ein wichtiger Punkt, nur weil die Frage auch in der Pause gekommen ist, in Wirklichkeit aus Sicht des jetzt des .NET-Entwicklers ändert sich nicht sehr viel. Das heißt, .NET gibt es natürlich nach wie vor. Das heißt, es gibt da oben, also das ist, geht da halt so ein bisschen unter da drinnen. Da habe ich nach wie vor einen Garbage Collector, ich habe nach wie vor die Common Language Runtime, die Dinger, die kompiliere, sind nach wie vor Assemblies mit Intermediate Language drinnen und so weiter. Da ändert sich nicht wirklich was. Was sich, wenn man so will, ein bisschen ändert, ist, dass halt manche Dinge, die heute in der .NET Runtime drinnen sind, zum Beispiel das Parsen von einem XAML und die ganze Viewing Engine, die hinter diesem XAML steht, dass die jetzt nicht mehr in .NET implementiert ist, sondern in diese WinRT gerutscht ist. Das heißt, es gibt manche Libraries, die früher sehr viel Arbeit in .NET gemacht haben und die jetzt halt einfach auf die WinRT durchgreifen, weil es keinen Sinn macht, dass man das alles mehrfach implementiert. Aber der Vorteil ist eher, dass das die anderen dann auch nutzen können und so weiter. Und eben zum Beispiel, dass wenn ich heute sage, ich weiß nicht, ich brauche irgendeine komplizierte Berechnung, da gibt es eine C++ Library, naja, dann mache ich mir, früher habe ich mir ein bisschen überlegen, dann habe ich mit diversen anderen Mitteln gemacht, was ich heute mache, ist, dass ich sage, okay, dann schreibe ich halt eine C++ WinRT Extension. Kann ich nachher ganz kurz herzeigen, das ist nahezu, das ist fast trivial, dass wir uns das anschauen. Das heißt, ich möchte relativ flott darüber, das heißt, wenn es Fragen gibt und dass wir nachher uns bei den Beispielen nochmal sehr viele Sachen anschauen können, oder ein bisschen näher anschauen können, wie weit es da geht. Ja, das ist so grob die Agenda, dass einfach alle verstehen, was heißt das jetzt. Schauen wir uns an, wie nativ für die .NET Developer. Naja, und eigentlich, es ist eine recht gute Nachricht, eigentlich die meisten Dinge, die man braucht, haben .NET Developer. Nachdem alle gesagt haben, sie haben schon mit Windows Phone was gemacht, ist das noch die bessere Nachricht. Also, wir haben eben von dem einen Projekt, was ich erwähnt habe, wir haben das auf dem Big Day, haben wir das Projekt des Showcase kurz hergezeigt. Das war ein Projekt für die Rewe, die ist ein Windows 8 Projekt und wir haben für das Projekt, hat der Projektleiter oder eigentlich der Chef von dem Unternehmen, seine Developer gefragt, haben gesagt, wie lange habt ihr hier eingearbeitet, bis ihr auf Windows 8 gearbeitet habt? Und die Windows Phone Developer haben gesagt, gar nicht. Sie haben gesagt, sie haben sich ein paar Libraries neu angeschaut, aber weil die haben dieses Prozessmodell und so weiter kennt, haben gesagt, de facto kein wirklicher Aufwand. Also sie haben gesagt, sie haben sich vielleicht einen Tag ein bisschen herumgespült, wann überhaupt, und dann haben sie angefangen, die Prototypen zu bauen und die zu implementieren. Das heißt, von der Seite ist man von sehr guten Ecken. Manche Sachen gibt es halt nicht so. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das ist vielleicht auch die Frage, wie tue ich mir, wenn ich was partiere zum Beispiel, was mache ich, wenn ich jetzt eine Silverlight-App habe und ich partiere die auf WinRT? Ich meine, ich habe ein Beispiel da, das mache ich in 5 Minuten, das ist vielleicht der Idealfall. Typischerweise geht es eben dort wieder, dass man sagt, die Oberfläche ist meistens das, wo man ein bisschen Aufwand investieren muss, überlegen muss, was kann man anders machen. Es ist auch nicht wirklich vergleichbar, also ich würde jetzt nicht sagen, dass XAML und C-Sharp Silverlight 5.0 ist, da gibt es ein paar Sachen, die sind da drinnen, die wir da nicht drinnen haben. Und umgekehrt, ich würde sagen, es ist so grob Silverlight 3 plus halt die Funktionalitäten, die man das OS hat, das heißt Zugriff auf die Sensoren und so weiter. Das sind Sachen, die habe ich einfach deshalb, weil ich jetzt direkt auf Windows 8 zugreifen kann von meiner C-Sharp-Applikation. In Wirklichkeit, und ich habe schon ein paar Mal gesagt, Windows hat eigentlich immer ja Features, auch das hat sich nicht so manchmal gesagt, ja, jetzt gibt es auf einmal Services, im, ja, war immer so, ja. Es war nicht immer lustig drauf zuzugreifen. Der Grund, warum man das oft gar nicht so merkt, ist, weil es halt sehr viele Libraries gibt, die Sachen kapseln, aber wenn man zum Beispiel probiert von C-Sharp, habe ich jederzeit auf eine Webcam zugreifen können. Der Code schaut dann in etwa so aus und das ist gar nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Jeder, der, ich weiß nicht, wer den WOSA-Standard noch kennt, ich weiß gar nicht, ob das jemand zumindest jetzt gehört, das ist so für Anbindung von Geräten von Banken, also was ist so Sparbuchdrucker und solche Dinge. Das ist ein hochgradiges C++-User-Interface. Da habe ich wirklich einmal mit sehr viel Engagement versucht, ich habe gesagt, es muss gehen, dass ich das direkt in C-Sharp anbinde. Und habe dann 3 Wochen später aufgegeben und habe einfach ein C++-Layer geschrieben und das umgewandelt. Das war einfach ein, weil man halt diesen ganzen P invoke und so weiter. Das heißt, was wir eigentlich heute haben, ist, wir haben irgendwo das Betriebssystem oder andere DLLs. Und wenn ich von dort jetzt von meinem Managed Code drauf zugreifen will, muss mehr oder weniger irgendwer einen Interop-Code dafür bereitstellen. Glücklicherweise gibt es für viele etwas, ja, aber halt nicht für alles. Ja. Ich sage zum Beispiel mal, weiß ich nicht, ja, wenn ein DirectX-Game in C-Sharp schreiben will, ja, da gibt es auch Sachen, wo sich halt Leute ernsthaft da bemühen, aber da ist schon einiges an Aufwand dahinter. Der Vorteil, den man mit WinRT hat, ist eben, was ich jetzt da machen muss, ist, ich habe einfach einen zusätzlichen Namespace, that's it. Das heißt, ich brauche mich jetzt nicht darum kümmern, sondern dieser Projection-Mechanismus kümmert sich darum, dass ich jetzt in dem Fall .NET sagt, okay, der greift zu auf Windows.MediaCapture, kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist, beziehungsweise was er dann macht, ist man ja nicht sicher, dass er macht, greift auf diese Metadaten zu, sagt, hey, da gibt es ja Metadaten dafür, na, dann wird das ein WinRT-Objekt sein und im Untergrund kann .NET auf diese Sachen zugreifen. Und alles da ist einfach für mich clean, da brauche ich nicht überlegen, sondern ich greife genau so auf diese Objekte zu, wie ich das einfach auf dem .NET gewohnt bin. Also das heißt, da gibt es jetzt nicht wirklich riesige Unterschiede. Das heißt, das Schöne ist, ich erspare mir diesen Mittelleer dazwischen, sondern der Managed Code kann direkt auf diese Windows Runtime zugreifen und die stellt mir halt dann die Services vom Betriebssystem zur Verfügung. Was ganz praktisch ist. Wir haben einen Teil davon jetzt erst schon gesehen. Das heißt, der wichtige Punkt ist eigentlich, wir haben da unten diesen ganzen Layer, das ist dieser Native Layer WinRT. Was man vielleicht ein bisschen sehen kann, und ich habe zuerst gesagt, WinRT ist Erweiterung von COM. Wenn man das ein bisschen in .NET-Terminologie sehen will, kann man sagen, WinRT hat nicht nur diese Objekte eingebaut, sondern WinRT hat so etwas Ähnliches als wie Reflection jetzt auch in den WinRT-Layer drinnen. Das heißt, und deshalb kann .NET hergehen und kann sagen, okay, was gibt es da für Objekte, wie schauen die aus und so weiter. Das heißt, er kann wirklich herausfinden, was dort für Methoden und Properties gibt. Und das passiert eben über diese Language Projection und dass ich darunter zugreifen kann. Das macht sehr viele Sachen schon sehr, sehr einfach. Also wir werden das dann in dem Beispiel sehen, was man sieht, eben Zugriff auf eine Webcam oder auf ähnliche Sachen, die in der Maschine vorhanden sind. Das ist einfach relativ straightforward und ich brauche mich dann nicht mit irgendwelchen Dingen herumschlagen, die ich sonst nicht habe. Sehr viel von den Dingen, die Verwendung ist sehr straightforward, eben wie wir gesagt haben. Der Grund, warum das auch so ist, und ich habe zuerst gesagt, und das ist vielleicht ein bisschen ein falscher Eindruck, im Gegenteil, es ist nicht, sondern wir haben einfach gesagt, okay, was hat sich bei .NET sehr bewährt und da sind natürlich viele Dinge drinnen, die sich sehr bewährt haben. Delegates. Weil wir es heute schon ein paar Mal erwähnt haben, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, COM-Event-Syncs, weil sowas einmal implementiert hat. Also ein paar schauen so, als könnten sie sich noch erinnern, dass sie das gemacht haben. Das hat keiner wirklich frei. Also da hat man viele Methoden versucht, da rumzukommen, weil die waren weder lustig zum Implementieren, noch waren es lustig zum Verwenden. Bei einem Delegate, wenn man das sinnvoll erscheint, und es gibt für Szenarien, wo das sinnvoll ist für User-Interviews, da überlege ich nicht herum und ich habe auch noch nie dann gesagt, na, Delegate machen wir da nicht, weil das versteht kein Entwickler, wer das verwendet. Das heißt, viele von den Dingen sind deshalb in das WinRT natürlich mit hineingeflossen, ganzen Themen wie Interfaces, Enums, Delegates und so weiter und so fort. Sehr viel von den Sachen kann ich verwenden und darum sind die ja sehr natürlich. Das heißt, da gibt es jetzt nicht irgendwie komische Brüche drinnen. Das Zweite, das dadurch ergibt sich eben, dass sehr viele Differenzen, manchmal das, was die Runtime ist und das, was .NET ist, an manchen Ecken gibt es halt ein paar Unterschiede, aber die verschwimmen meistens. Das heißt, die kriegt man nicht mit oder die kann man, die werden im Rahmen von diesem Projection Layer etwas umgebaut. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel Interfaces für irgendwelche Collections, iEnumerable, es gibt da iEditorable in WinRT, die mappen ziemlich eins zu eins. Also das heißt, da brauche ich jetzt nicht den riesen Aufwand machen, sondern das heißt, da kümmern sich einfach auch dieser Projection Layer, dass er diese Unterschiede einfach wegoptimiert und die sind sehr, sehr ähnlich von dem, was sie anbieten. Also das ist jetzt nicht da dieser riesen Mapping, Kopier, was weiß ich, was Aufwand, sondern diese Sachen mappen sehr sauber ineinander. An manchen Stellen, wo das nicht so schön mappt, gibt es auch was Praktisches, dort gibt es nämlich Extension Methods, die mir einfach helfen, um diesen Gap zu überbrücken. Das heißt, die helfen mir jetzt den Gap von der Windows Runtime zum Managed Code zu überbrücken. Und schauen wir uns ein Beispiel an. File-Zugriff zum Beispiel. Und da habe ich oben einfach diesen File Open Picker. Das ist so, wie das sagt. Das ist einfach auch natürlich, wie man Sicht, okay, wie man nicht Sicht, aber ahnen kann mit diesen Async und so weiter. Das ist eine WinRT. Klasse, die man zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wenn ich sage, der User soll sich einen File aussuchen, dann brauche ich das nicht selbst machen, sondern sage, okay, gib mir so einen File Open Picker, ich möchte alle Files sind gültig, dann wir machen Big Single File Async. Da sieht man das Await. Das heißt, das, was wir jetzt gekriegt haben mit C-Sharp, dieses Await Keyword, hat irgendwer das noch nicht verwendet oder weiß nicht, was das tut. Was Await in Wirklichkeit macht, ist folgendes, wie gesagt, diese Sachen und wie wir vermuten haben, Big Single File Async, macht einen asynchronen Aufruf nach hinten. Das heißt, üblicherweise, was ich jetzt habe, ist, ich müsste dann irgendwie einen Event-Händler definieren, der dann aufgerufen wird, wenn dieses Async zurückkommt. Das ist so dieses klassische Pattern, was wir bis jetzt gehabt haben. Was ich jetzt aber mache, ist, dass man gesagt hat, es ist vielleicht für manche Entwickler nicht so ganz trivial, weil was jetzt passiert ist zum Beispiel, okay, ich könnte jetzt da eine Completion Method mitgeben und eine Error Method, die ruft er auf, wenn irgendwas schief geht oder wenn er das File hat, dann bin ich aber auf einem anderen Thread, dann muss ich schauen, dass ich das gefundene File irgendwie auf den UI-Thread zurückbringe, weil zum Beispiel das vielleicht ein Build ist, was ich über anzeigen möchte und so weiter. Das heißt, nicht mehr mächtig was zu tun. Was man jetzt eingeführt hat, ist dieses Await Keyword und in Wirklichkeit, man sieht nicht den Methodenheader, dort gibt es Async dazu. Was man da jetzt gesagt hat, das ist etwas, was man so oft braucht, dass quasi jetzt der Compiler so ein bisschen trickst und was der Compiler macht, sobald er so eine Methode findet, die Async ist und drinnen Evetzat ist, dass der Compiler State Machine baut. Das heißt, der Compiler kümmert sich jetzt darum, dass auf der einen Seite dieser Single File Async Call abgesetzt wird. Und auf der anderen Seite war das jetzt gewartet, im Sinne aber von nicht Blocking, Waiting, sondern dass im Hintergrund gewartet, bis das fertig ist. Dann nimmt er das Ergebnis, schiebt das Ergebnis vor wieder in den UI-Thread. Und für mich als Entwickler schaut das genauso aus wie ein normaler Call, der single-threaded ist. Das heißt, ich sage, okay, wir machen jetzt dieses File, der User soll sich das File aussuchen. Für mich als Entwickler geht es nachher da weiter, wenn der das File ausgesucht hat und ich kann jetzt das File aufmachen. In Wirklichkeit kümmert sich der Compiler darum, dass der im Hintergrund eine State Machine läuft, dass der UI-Thread zum Beispiel da war, die Controls refreshen kann, dass der User da herumvorwerken kann und so weiter. Das heißt, das ist eine mögliche Hilfe für Pattern, die man einfach hilft, leichter mit diesem asynchronen Programmieren umzugehen. Gut, wenn wir uns da anschauen, wir machen das auf, ich mache dann Open for Read Async, okay, und da kriege ich einen Windows Storage Streams iInput Stream. Das heißt, das ist einfach der Handle, den ich auf den File kriege, wenn ich so will, ist dieses iInput Stream. Mit dem fange ich natürlich innerhalb vom .NET nicht wirklich was an, weil natürlich .NET klassisch, wenn man so will, kein iInput Stream hat. Aber was jetzt gibt es der Extension Method. Und die macht einfach aus diesem I-Input-Stream-Interface S-Stream, das heißt, die packt ihn so ein, dass ihr normales System.o.Stream-Objekt zurückkriegt und mit dem kann ich ganz normal arbeiten, wie gewohnt bin, dass ich in der .NET mit Streams arbeite. Ich setze einen Stream-Reader drauf auf und lese jetzt den Content. Halt, falsche Richtung. Okay, ist das soweit? Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, es ist wirklich und sehr, sehr straightforward und wenn man die Sachen kennt, man kriegt halt andere Klassen, andere Namespaces dazu und so weiter. Es gibt, ich habe leider, ich weiß, ich habe es vergessen, ich wollte das nur hinten reingeben, es gibt mittlerweile zwei Artikelserien, ich glaube, die findet man eh relativ leicht im Internet, Porting Windows Phone so auf Windows 8 und einer von den Zweien, die diese Artikelserie schreibt, hat sie die Mühe gemacht und das ist sehr hilfreich, die haben eine genaue Aufstellung von Namespaces, wie heißt der Namespace in, wenn man so will, also in dem Fall unter Windows Phone, aber sehr viele Sachen an Namespaces im, ich nenne es jetzt einmal so klassischen oder bisherigen .NET und wie heißen die korrespondierenden Namespaces in der WinRT. Okay. Ein weiterer Punkt, ich muss schauen, ich glaube, ich habe die Demo oben. Wie kann man einfach, dass man so WinRT-Komponenten selbst programmieren kann? Und ich möchte es nur ganz kurz herzeigen, weil das für mich zeigt, so eine der Stärken von WinRT, diese binäre Compatibility zwischen den unterschiedlichen Welten, wenn man so möchte. Da ist sicher nicht drinnen. Ich muss nur schauen, ob ich die drinnen habe. Ich glaube, da ist es. Jo, falls ich es schaffe, dass ich da draufklicke. Okay. So, das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich möchte jetzt, und zwar das ist etwas, das kann ich nicht in JavaScript machen. Also ich kann nicht in JavaScript WinRT Extension Objekt schreiben, aber sehr wohl in .NET und in C++. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich gehe einfach her und sage File, New, Project, gehe trotzdem auf, nein, nicht trotzdem, sondern gehe auf C-Sharp in dem Fall, Windows Metro Style und da unten gibt es eine Class Library. Ist jetzt nicht wesentlich was anderes als wie heute. Class Library wird einfach eine Assembly, eine DLL, wo ich einfach irgendwelche Klassen hineinschmeißen kann. Der wichtige Punkt dabei ist, nachdem wir jetzt Erweiterung von WinRT machen, ist, dass es ein paar Regeln gibt. Und die Regeln gelten aber ausschließlich für die Public Members. Und die sind eigentlich, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, durchaus verständlich. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir bauen Erweiterungen zu diesen WinRT Namespaces, indem wir dort einfach was Zusätzliches dazugeben. Und die Regeln, die eingehalten werden müssen, ist, dass die API-Signaturen nur Windows-Runtime-Typen enthalten dürfen. Na okay, klar. Weil wenn ich sage, ich mache Erweiterung zu WinRT, naja, wie soll ja C++-Komponente das nutzen, wenn ich dort irgendwelche .NET-Typen verwende? Structures can only have public data fields, okay. All types must be sealed, das heißt, jede Klasse, die haben, muss sealed sein, klar, aber WinRT hat in dem Sinn jetzt keinen Vererbungsmechanismus. Naja, und alle Klassen wieder unten, es werden nur System provided, also WinRT Generic Types unterstützt. Na gut, damit können wir leben. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe her und sage, okay, ich habe jetzt diese Klasse angelegt, diese DLL, und schreibe jetzt da drinnen einmal meine Klasse unter Berücksichtigung dieser Regeln, die ich gehabt habe. Das heißt, eine Regel war, jede Klasse, ich habe da gleich den Namen Class 1 lassen, muss sealed sein. Dann gibt es da unten gibt's ein Public Property, ist eigentlich nur ein Get von einem Property, wo einfach ein String retourniert wird. Dann da unten habe ich noch zusätzlich ein Struct angelegt. Struct haben wir gesagt, alle Members müssen public sein. In dem Fall habe ich Name und Count. Und dann habe ich da oben noch eine Methode implementiert, die liefert dann iList zurück. Das heißt, iList ist die WinRT generic Liste mit Group, also das heißt, das ist gerade dieses Struct, den wir unten haben, get Groups und da liefere ich einfach jemand zurück. Das heißt, das ist genau so, würde man sowas auch heute in .NET schreiben. Wenn man das kompiliert, kriege ich ein DLL und wenn ich dann irgendeine andere Applikation habe, sage ich einfach Reference die DLL und kann das verwenden. Was man jetzt machen kann, ist, ich gehe her zu dieser CS Wiener TLib, gehe auf Properties und jetzt gibt es genau eine Kleinigkeit, die ich machen muss. Nämlich in diesem Output-Typ, wenn ich Class-Library aussuche, ist der Output-Typ ein Class-Library, dann macht er genau diese DLL-Assembly. Was ich jetzt sage, ist, dass das Output-Typ ein WinMT-File haben möchte. Und das sagt jetzt einfach den Compiler, pass auf, nicht nur, dass du das kompilierst und die DLL machst und so weiter, erzeuge diese Meta-Information, die wir brauchen, damit nachher irgendwer darauf zugreifen kann. Das Zweite, was ich gemacht habe, ist, ich bin einfach hergegangen und habe jetzt, um zu zeigen, wenn meine Herz sagt, hurra, wir können ein C-Sharp-Objekt machen und das kann ich dann von einer C-Sharp-Applikation nutzen. Der Reiz ist seit .NET 1.0, glaube ich, nur mehr eingeschränkt. Was ich da jetzt gemacht habe, ich habe jetzt da ganz normal, bin wieder hergegangen und habe gesagt, oben File, New Project und habe halt jetzt einfach ein JavaScript ausgesucht. Das heißt, ich mache einfach jetzt eine JavaScript-Applikation. Wir kriegen Besuch. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich gehe oben bei der Reference her und habe gesagt, Reference, add Reference aus meiner eigenen Solution und habe dort dieses CS Wiener TLib. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich habe eine JavaScript-Applikation, also HTML, CSS, JavaScript und all das, und mache jetzt eine Referenz auf ein C-Sharp-Objekt hin. Das klingt schon mal ziemlich spannend. Und was ich jetzt aber machen kann ist, und ich mache sonst nichts, ich brauche jetzt nicht irgendeinen Interop-Code schreiben oder so, wenn wir jetzt reinschauen in das JavaScript, da verwende ich jetzt, ich mache das nur zu, da deklariere ich einfach eine JavaScript-Variable, und sage jetzt einfach, und ich hätte ganz gern aus dem Namespace CS Wiener TLib die Klasse 1 und dort hätte ich gern die Methode getGroups. Get klein geschrieben übrigens, falls mir auffällt. Und hätte dort gern zugegriffen. Das heißt, ich brauche nur sagen, mach bitte aus dieser einen Klassenbibliothek, hab diese paar Regeln, mach mir draus einfach eine Wiener T-Extension. Und wenn ich die Applikation starte, startet er jetzt diese aus dem HTML, also wenn man sich anschaut, in Wirklichkeit, was passiert ist, er hat einen Hosting-Process, das heißt, da ist nicht der Internet Explorer oder so inkludiert, sondern in Wirklichkeit habe ich dahinter einen Hosting-Process, der die Rendering-HTML-Engine verwendet, aber das heißt, wenn ich da rechts draufklicke, sehe ich jetzt nichts mit GetSource oder IE oder was, oder Silverlight oder sonst was, und das ist eine Windows-Applikation, und obwohl die in JavaScript geschrieben ist, holt es jetzt im Speziellen die Überschrift MyHybrid-App und MyHybrid-Group 1, MyHybrid-Group 2, holt es jetzt von hinten aus diesen C-Sharp draus. Soweit klar? Dasselbe kann ich mit C++ machen. Und, also C++ als Client und C++ als Ding. Und ich glaube, dass das auch durchaus spannend sein kann, eben genau für Szenarien, wo ich sage, okay, ich habe vielleicht Business-Logik in C-Sharp implementiert, brauche ein paar High-Performance-Komponenten in C++ und habe Developer in HTML. Die Möglichkeiten habe ich. Wichtiger Punkt, und ich habe das schon seinerzeit bei .NET dazu gesagt, immer, nur weil es geht, heißt es jetzt nicht, dass man sagt, okay, eine Windows 8-Applikation ist nur Windows 8-Applikation, wenn zumindest 4 verschiedene Programmiersprachen drinnen verbraucht worden sind. Aber das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich es brauche, dann kann ich es nutzen. Einen alten Spruch, so die Älteren können es immer keiner sagen, es ist immer gut, wenn man rechtzeitig schaut, dass man die Möglichkeiten hat, wenn man es braucht. Das ist so. Könnte man das nutzen. Okay. Gut. Schauen wir Recap und ich bin da jetzt bewusst relativ schnell drüber, damit wir eben zu dem Beispiel noch kommen. Das heißt, wenn ich .NET kann, wenn ich C-Sharp kann, wenn ich XAML kann und noch mehr vielleicht, wenn ich Windows Phone Experience habe, habe ich eigentlich alle Skills. Das heißt, nein, vom Skillset ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt über den Sommer 4 Wochen Urlaub oder wir müssen irgendwo Projekte einstellen, dass wir 4 Wochen Zeit haben, dass wir mal schauen können, was wir mit Windows 8 machen können. Sondern das heißt, ich kann eigentlich sofort loslegen. Wir haben dieselbe Firma, die diese Windows Phone Developer gehabt haben, in diesem Rewe-Projekt, da waren auch Leute dabei, die einen WPF-Background gehabt haben, die haben gesagt, sie haben sie so ungefähr 2 bis 3 Tage Einarbeitungszeit gehabt, bis sie sich angeschaut haben, dieses Process-Modell, dann haben sie ein paar Beispiele gemacht und dann haben die entwickelt. Also wirklich relativ nah bei dem, was man hat. Ähnliches gilt in Wirklichkeit auch umgekehrt für die Leute, das betrifft, für wenn ich HTML-Kenntnisse habe. Also in Wirklichkeit, das kann ich überhaupt auch gleich loslegen und ihr weiterhalten und irgendwann nehme ich das eine Feature dazu, das andere. Das geht auch dort so weit, dass ich durchaus eine Reihe von populären Libraries dort auch mitverwenden. Also das ist jetzt nicht nur plain JavaScript und plain HTML, sondern ich kann auch jQuery genauso dort mitverwenden, wenn es mir Spaß macht. Oder was auch immer es an Libraries gibt, die es im JavaScript-Umfeld. Wichtiger Punkt ist, WinRT, dass man versteht, ist eine Plattform, auf der einfach verschiedene Welten drauf aufsetzen können mit allem, was ich dort investiert habe. Das Ganze ist natürlich die WinRT selber, wie ich gesagt habe, ist bei C# und VB, man kennt wahrscheinlich auch einfacher sagen von .NET, irgendwie beeinflusst worden. Fühlt sich einfach sehr natürlich an, wenn ich aus dieser Welt komme. Und ich kann natürlich sowohl Applikationen bauen, als auch diese Random-Komponenten. Wichtiger Punkt generell, sehr viel ist asynchron. Das heißt, wenn ich mir dort was anschauen würde, ich würde mir einfach wirklich dieses Async Await Keyword einfach anschauen, weil halt einfach Asynchronität ist Daily Business. Ja? Und ich habe von dem nächsten Beispiel, ich habe eine Funktion, die habe ich einmal mit Await geschrieben und einmal mit Callbacks geschrieben. Das ist schon was anderes, ja? Weil dort ist nämlich, dort habe ich 5 Calls ineinander und wenn man dann 5 Mal, ich habe oben rufe ich irgendwas async auf, dann warte ich in einem Callback, bis das zurückkommt, in den Callback rufe ich wieder asynchron, habe wieder einen Callback und so weiter. Das kann man schön kapseln, aber dann wird langsam der Bildschirm zu schmal. Also das ist dann der Wunsch, wenn man geht, 16 zu 9 hilft gar nichts. Ich hätte gerne einen 32 zu 9 Schirm, weil ich einfach dann solche Konstrukte habe, die einfach nicht mehr damit erwähnt, ist das straightforward und ich kann es lesen. Das war wirklich was, was man sich anschauen muss und wieder die Links. Gut, ich habe es versprochen und schauen wir uns einmal an, dass wir so eine kleine Applikation machen und ich werde ganz kurz schauen, das hätte ich natürlich vorher auslegen können. Okay, es geht einfacher. Ich möchte nur ganz gern schauen, nämlich ganz kurz, ob ich das fertige Beispiel da habe, also ich muss ja. Dann tue ich mir vielleicht etwas leichter. Das ist deshalb spannend, weil im Hintergrund greifen wir, wie könnte es sonst anders sein, auf die Cloud zu. Und das Einzige, was beim Demonstrieren noch spannender ist, als auf die eigene Cloud zuzugreifen, ist auf eine Cloud-Applikation von jemandem zuzugreifen, der nicht weiß, dass man darauf zugreift. Das heißt, nachdem ich gestern nicht erwischt habe, kann ich mir nur hoffe, dass es wurscht, sonst bauen wir es selber auf der eigenen. Aber nur zum Herzagen war es vielleicht praktisch. So. Was ich jetzt mache, ist, das ist etwas, was man vielleicht ab und zu sieht. Ich klicke da drauf, aber ich fürchte, das wird nicht gehen. Nein, haben wir gedacht. Was passieren kann, ist, ab und zu hat man zumindest jetzt in der Beta, ob sich das später ändern wird, weiß ich nicht. Man kompiliert was und er sagt, er kann das nicht publishen, auch lokal nicht. Und etwas, was häufig die Ursache ist, ist genau das, was ich jetzt gehabt habe. Ich habe eine Applikation einmal gepublished, der weiß, wo das ist und dann schiebe ich ihm unten durch das Directory weg und versuche die nochmal zu publishen, weil dann schreit das Ding und sagt, hey, Moment, erkennen tut er die Applikationen nicht am Namen, sondern an der GUID. Und sagt, hey, Moment, du versuchst mir jetzt eine Applikation zu installieren mit einer GUID, die von woanders herkommt, wie die ich schon habe. Also das heißt, da muss man dann einfach von vorn das alte Ding wegnehmen. Das heißt, was ich machen möchte, ist, wir haben das so getauft Garden Block, das heißt, wir haben so einen simplen Block, wo ich mir da was aussuchen kann. Dann sehe ich da auf der Seite diverse Informationen dazu. Was ich dann auch machen kann, ist, wir haben da unten, das habe ich das nicht herzeigt, es gibt da unten diese Kommandos, das heißt, die man von unten so rein sliden kann. Da haben wir das eine ist Refresh, das andere ist Create Entry. Das heißt, er sagt jetzt genau das, was wir gesagt haben. Er sagt, er würde gern die Webcam verwenden. Okay, darf er. Ich muss nicht unbedingt mich schon wieder haben. Das heißt, wir machen jetzt da ein Bild. Aber ich kann das Ganze zuschneiden. Soll keine Werbeveranstaltung werden, sondern wir züchten einfach neue Orangen. Okay. Und das wird jetzt im Hintergrund abgeloadet und ich habe jetzt meinen neuen Eintrag. Man sieht, dass das die Variante ist von dem Big D. Wir werden einen anderen Text hineinschreiben. Aber so grob, das ist so die Idee, was ich ganz gern kurz machen möchte. Und der Unterschied ist in Wirklichkeit, wobei das sieht der User nicht. Das, was wir da gesehen haben, war eine JavaScript-Applikation. Ich mache das Ganze natürlich in C#. Okay, wir machen ein Project, wir machen ein C# Project, wir machen eine Windows Metro Style Applikation und wir holen uns einmal eine Blank Page und im Project, das ist fake, ich mache das so wie immer, ich lege das am Desktop. Falls mich interessiert, Windows 8 hat auch ein Filesystem mit Directories. Also, mir hat einmal ein Student bei einem Vortrag auf der Uni gesagt, Herr Schabus, falls Sie es noch nicht wissen, auch in Windows gibt es Directories. Ich bleibe trotzdem irgendwie beim Desktop, ich mache das so wie bei mir daheim. Gut, was haben wir da jetzt? Wir haben jetzt genau diese leere Applikation. Das ist, okay, wenn man abstürzt in das Visual Studio. Wichtiger Punkt Beta, ja, also. Nein, die Szene ist von, wobei es kommt selbst aussorten vor. Ich habe noch nicht irgendwie aus. Ich weiß, es gibt irgendwas offensichtlich, das mag er nicht, wenn ich das tue. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, was er nicht mag von dem, was ich tue, und das wollte ich jetzt nicht. Okay. So. Warum habe ich da jetzt noch? Das wollte ich nicht. Ich möchte einfach ein neues. Das heißt, wir machen das Spiel nochmal. Project. Blank Application Desktop. Vielleicht ist er beleidigt, dass ich, wenn ich schon in JavaScript bin, wenn ich dann versuche, auf C# umzusteigen oder so irgendwas, ich weiß nicht. Machen wir sicherheitshalber da ein Save All. Na, so wird das kann ich einfach speichern. Gut, wir machen ein Bild, dann speichern wir alles. So, was wir jetzt haben, ist, wir haben da natürlich einfach ein leeres gesammelt. Das ist natürlich irgendwie fad. Und nachdem ich da jetzt nicht irgendwem langweilen will, den ich da stückweise herumtippen möchte, werde ich da einfach ein paar Snippets verwenden, so wie beim Fernsehkoch. So, und ich schmeiße da einfach einmal was Simples hinein. Das heißt, wir machen einfach einmal List-View, die hat einen Item, die hat einen Selection-Mode, dass wir noch einen aussuchen können. Horizontal Alignment, Vertical Alignment. Das heißt, das ist ganz normal, einfach einmal, wie man was machen könnte. In Wirklichkeit, es gibt da den Designer, da hat sich einiges geändert. Im Wesentlichen ist ein Teil von der Blend Rendering Engine da hineingerutscht. Ich bleibe dabei mit dem Gesammel und so weiter. Das nächste, was ich mache, das ist einfach eine Hilfsklasse, die man da anlegt. Aber das heißt, man sieht, das ist auch nicht anders. Man sagt, ich mache ein Add New Item und ich möchte einfach eine neue Klasse haben. Und zwar möchte ich mir eine neue Klasse machen, in der ich meine Daten-Items, die das also sprich, die Rehole, die ich dort davon hineinschmeiße. Ich nenne das einfach Item Data Add, das heißt, ich habe einfach eine neue Klasse da drinnen und damit ich da jetzt nicht meine Properties herumtippen muss und vor allem, nachdem ich die woanders dann weiter, das ist der gleiche Name. Aber ich meine, das ist jetzt nicht wirklich, weil Flexibilität einfach drei Properties, Title, Text und Image UI, wo man die haben kann. Und was ich jetzt mal machen möchte, ist, ich möchte jetzt hergehen und möchte einfach einmal irgendwo einfach Daten einfach befüllen. Das heißt, ich möchte einfach hergehen und möchte jetzt einfach einmal in meinen Blog irgendwas hineingeben. Ja, da schauen wir mal bei dieser Blank Page in das Page Behind. Und da gibt es eine recht interessante Methode, die sie dafür anbietet. Ich habe es noch reformatiert. Nämlich dieses OnNavigatedDo. Das heißt, was da passiert ist, wir haben ähnlich, oder zumindest dieses Modell macht ähnlich wie auch das, was ich beim Phone habe, ist, dass ich habe eine Seite und ich kann jetzt dann von einer Seite auf die nächste Seite navigieren. Das heißt, ich springe dorthin und auf dieser Seite kriege ich jetzt dann einfach diesen Event on navigated to. Das heißt einfach, Achtung, du bist jetzt quasi von irgendwo anders in meiner Applikation bin ich jetzt zu dir gekommen, zu der Seite. Und das heißt, das ist so ein Ort wie uninitialized. Der Unterschied ist nur, ich kriege dort damit die Referenz auf die ursprünglichen Seiten, von der ich hergekommen bin und kann jetzt dort irgendwie Daten übergeben, so URL-Style. Aber das heißt, das ist sehr ähnlich auch wie das, was wir eigentlich im Phone haben. Gut. Ich glaube, dass ich dazu die ganze drin habe. Okay. Das ist einmal lustig. Und wie geht jetzt so? Ich lösche da nur. Da unten ist jetzt auch. Also Klammer zu viel drin und wir schauen uns an, was ich da gemacht habe natürlich. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich hole mir einfach einen Pointer auf meine Items-Liste. Das heißt, meine List-View, die ich da gemacht habe. Nein, gar nicht, Entschuldige, Blödsinn. Was ich mache, ist eher unten hole ich meinen Pointer. Oben erzeuge ich mir einfach eine Liste. Und zwar eine Liste von Item-Täter. Das sind genau diese Blog-Einträge, also Titel, Text und dieser Link auf mein Bild. Und was ich jetzt im ersten Sketch einfach einmal mache, ist, ich gehe her und sage, okay, wir haben da, ich mache einfach einmal eine Schleife, das heißt, wir machen erst im zweiten Schritt, holen wir uns die Daten wirklich vom Internet, sondern was ich jetzt einfach mache, ist, ich gehe her und erzeuge einfach einmal 500 so Blog-Einträge, die alle New Items sind und die alle als Titel Hello World haben, Text Hello World mit Rufzeichen und eine fixe Image UI, die einfach vom Flickr hol, einfach ein fixes Bild, was ich verwende und anschließend setze ich einfach in meiner List View den Item Source, das heißt dort, wo die Struktur herkommt, setze ich einfach auf diese Collection drauf. Was ich jetzt dann noch, eigentlich sollte das funktionieren, weil ich glaube, ich habe dort oben noch kein Dings drin. Das heißt, ich kompiliere das jetzt, starte das einfach einmal. Cool. Und was jetzt zumindest, also ich meine, ich kann es jetzt nachzählen, ich habe 500 Item-Data da drinnen. Wer sich mit C-Sharp nicht so gut auskennt, was passiert da jetzt? Warum ist das so? Ich meine, es ist nicht so schlecht. Wir sind nicht so weit weg, wie es ausschaut. Ja? Also wollte ich nur dazu sagen. Sondern was jetzt passiert ist, ich habe einfach diese List-View, die weiß einfach, sie kann eine Collection darstellen. So, jetzt habe ich der die Collection von meinen Data-Items gegeben. Das heißt, ich habe diese Liste mit diesen 500 Data-Items gemacht. Falls es geracht, bricht, glaube ich, der Tisch zusammen. Habe diese Collection gemacht und was er jetzt macht, ist, er geht her, sagt, okay, erstes Item, ich will dich darstellen. Ja, was macht er? Nachdem er nicht weiß, wie es darstellen soll, ruft er einfach toString auf. toString macht, wenn ich nichts anderes habe, geht einfach her und sagt, okay, ich bin vom Typ sowieso. Aber das heißt, wir haben zumindest schon mal 500 Items dargestellt. Was wir jetzt machen können, das ist natürlich nur mal halb befriedigend, sage ich mal, oder gar nicht. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist, wir nutzen jetzt Gesammel und tauschen das Gesammel ein bisschen auf mehr Gesammel aus. Das hat schon irgendwas. Aber ich habe ein paar Sachen, die im Nachhinein auslöschen muss, damit ein bisschen Spannung drinnen bleibt. Das da zum Beispiel. Das heißt, was wir jetzt machen, hier weiter einfach mein XAML-File. Und im Wesentlichen macht es dazu, dass man sieht, was ich da mache. Ich habe jetzt einfach ein Grid gemacht. Das heißt, wir haben ja ursprünglich, wenn man sich erinnert, links haben wir diese Liste runter. Rechts habe ich dann, wo ich die Details von dem selektierten Item anzeigen möchte. Das mache ich mit einem Grid-Control. Das heißt, ich gehe her, mache einfach also Grid-Control, das ist so dynamisch. Und das Schöne ist, man versucht natürlich jetzt gerade bei Windows 8 verstärkt diese dynamischen Sachen zu verwenden, weil die automatisch skalieren. Wenn ich dann das Ding aufstelle, erreiche ich damit schon halbwegs einen guten Effekt, ohne dass ich jetzt wirklich ein 1:1 Design von jedem von diesen Dingern machen muss. Das heißt, wir haben da jetzt unsere Listbox, ListView und so weiter. Und der Trick, was ich jetzt mache, damit er dort jetzt nicht reinschreibt, der Typ, wie der heißt, da gibt es eben Data Templates, Wer kennt Data Templates nicht? Okay, brauche nicht viel sagen. Wir machen ein Item Template und da oben habe ich ein ganz normales Data Template drinnen. In den Seitenressourcen, Data Template. Und da definiere ich jetzt einfach wieder, wie die einzelnen Dinge ausschauen. Das heißt, ich habe da wieder ein Grid gemacht, wo ich einfach auf der linken Seite das Bild hier habe. Und dann daneben ein Stack-Panel, wo ich einfach Title, Subtitle habe. Das ist nicht anders, das mache ich genauso. Also wenn ich jetzt sage, ich mache das Ganze in Silverlight, schaut das exakt gleich aus. Jetzt kommt der Fehler, genau. Da war nämlich das, weil ich nicht mehr vergisst. Was wir da jetzt schon drinnen haben, ist, ich habe da jetzt schon zusätzlich in der List-View drinnen eine Referenz, dass wenn ich auf diese List-View draufklicke, dann wird dieser Selection-Changed-Händler aufgerufen. Ich will ja über diese List-View, wenn ich da draufklicke, möchte, dass das darüber passiert. Na, dann gehen wir da Navigator-Händler und wir schmeißen den wieder rein und jetzt ziehen wir da einfach diesen Selection-List-View rein. Der ist relativ simpel, weil was ich da mache, ist nichts anderes. Also ich hole mir jetzt die List für okay, kontrolliere das nicht. Also das heißt, ich mache schon ein paar Vereinfachungen. Aber ich weiß einfach, diesen Selection Changed Event, den wird keiner aufrufen außer der List View. Und dann mache ich nichts anderes, als wie dass ich Items Selected. Items Selected ist nichts anderes als dieses Stack Panel, was ich auf der rechten Seite habe, wo ich die Details anzeigen will. Den Data-Kontext von denen setze ich genau auf dieses Selected Item. Das ist eigentlich genau dasselbe, was ich machen würde, wenn ich das zum Beispiel in Silverlight machen würde. Und siehe da, wir haben unsere Applikation, wir haben unser List-View und wenn ich jetzt da draufklicke, glauben Sie mir, ändert sich das rechts mit. Ja? Okay, gut, ich gebe zu, das ist noch ein bisschen sehr viel Glauben dahinter, aber lassen wir das einfach einmal. Gut, ein Blog, der statisch ist, ist aber zugegebenermaßen nur halb lustig. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, wir gehen jetzt her und holen uns die Daten von einem Webservice. Das Webservice könnt ihr jetzt zum Beispiel irgendwo in Azure hosten oder sonst wo hosten. Ich habe das Webservice in Wirklichkeit da dahinter schon aufgemacht und habe da jetzt lokal mein Webservice laufen. Das heißt, wir werden jetzt lokal dieses Webservice aufrufen. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich einfach eine neue Methode habe. Das heißt, ich schreibe jetzt eine Methode, die für das Refreshen von dieser Blockliste zuständig ist, oder besser gesagt, ich kopiere die einfach herein und wir schauen uns an, was ich da mache. Aber da passiert jetzt nicht wirkliches Magic. Wer das noch nicht kennt von Visual Studio, wenn er das so unterschreibt, er sagt HTTP-Client, sagt er findet die Klasse nicht. Ich weiß aber, dass die Klasse HTTP-Client gibt es einfach irgendwo. Das heißt, der Trick ist einfach rechte Maustaste, Resolve. Aus meiner Sicht eines der coolsten Features im Visual Studio. Immer wenn er nicht kompilieren kann, klicke ich rechts drauf und schaue mir, ob er das resolven kann. Der sagt, er tut da mal Using hin und siehe da, die Welt ist heil. Geiles Pattern, das probiere ich da unten klein, aber mit JSON habe ich es eh nicht so. Funktioniert auch bei JSON. Ja? Also das heißt, wir haben da unten jetzt dieses Ding drinnen. Was ich jetzt noch machen muss, ist, ich muss jetzt nur hergehen und muss die Funktion... Nein, schauen wir uns noch kurz ein, was wir da machen. Das heißt, was ich jetzt mache bei Refresh Blocklist, ist nichts anderes, als wie ich gehe her, mache HTTP-Client. Das heißt, das ist nichts anderes, als da bei einer Windows Phone-Applikation mache, heißt es Web-Client, da heißt es HTTP-Client, was ein bisschen mehr Funktionalität hat. Ruft die auf, erzeugt wieder so eine Liste und was ich jetzt mache, ist einfach Request Task, ruft, ich mache diesen Webcall asynchron übers Netz, damit das Ganze sicher funktioniert, weil da weiß ich wenigstens, dass ich auf mein lokales Service zugreife und nicht auf das Service von jemandem, der nicht weiß, dass ich heute dieses Service gern benutzt hätte und deshalb das vielleicht gerade abgedreht hat oder sonst was. Das heißt, ich rufe dieses Service auf, mit await passiert wieder genau das, heißt, im Hintergrund läuft dieser Call, dabei kann auf dem UI-Thread, dabei mein UI verschieben, wenn das fertig kommt, schaue ich, ob da eh alles gut gegangen ist, hole mir den Response, hole mir den Task von den Response heraus, lese diesen wieder asynchron, das heißt ich hole von den Response den Content, der zurückgekommen ist, lese ich asynchron. Und dann, muss ich gestehen, war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, okay, JavaScript hat schon Vorteile. Weil bei JavaScript gibt es ja in der aktuellen Version, also mit HTML5 gibt es ein JSON-Objekt, den schmeißt man einfach einen String hinein und der passt den, weil er dynamisch ist. Man kann das aber in C-Sharp machen, zugegebenermaßen, das kann man wahrscheinlich etwas cleaner machen. Das heißt, was in Wirklichkeit zurückkommt über diesen Call ist, dass ich einen JSON-Call zurückkriege. Das sind diese, was ich nicht, JSON kennt wahrscheinlich jeder, die so, wo man JavaScript quasi beschreibt, wie das Objekt ausschaut. Und was ich jetzt da mache, ist einfach dieses JSON-Objekt einfach zu parsen. Wie gesagt, JavaScript-Äquivalent ist das A-Zahlen-Code, aber es hält sich da in Grenzen. Das heißt, ich brauche nur einfach über alle Objekte, die da drinnen sind, das heißt, ich kriege ein Array zurück von JavaScript-Objekte, da parse ich drüber und hole mir jetzt einfach den Titel, den Text und die Image-URI. Falls jemand einen schöneren Code hat, aber im C-Sharp JSON zu parsen, der trotzdem noch halbwegs verständlich ist, einfach bei ihm. Nein, es gab ja dabei, es gibt noch andere Variante, natürlich, es gäbe ja einen J, es gibt die Möglichkeit, dass man das Ganze über Serialisierung macht. Da habe ich mir gedacht, da sieht man wenigstens, was passiert. Und am Ende, wenn ich das habe, außerdem muss man da nämlich wieder, es ist zwar länger, aber da ist alles in einem File, anders muss man wieder eigene Klassen generieren und so weiter. Und da bin ich dann wieder am Ende, das heißt, ich habe jetzt dann meine Items, das heißt, was ich mache, ich parse einfach Stück für Stück meine C-Sharp-Klassen daraus, schmeiße die, das ist ja wieder diese Liste, gebe wieder einfach zu meiner Item-List, diesem Item-Source-Items und das Einzige jetzt mal ist, dass ich defaultmäßig gleich den ersten Eintrag, eigentlich den zweiten Eintrag selektiere. Den zweiten deshalb, damit nicht wer glaubt, dass ich zufälligerweise immer das erste selektiert hat, sondern dass man da was tun muss, damit das passiert. Was man jetzt noch machen muss, ist, dass ich im onNavigated, das heißt, da haben wir jetzt eigentlich diesen Fake da einbaut. Das heißt, wir haben jetzt einmal unsere Dummy-Klassen. Das heißt, ich schmeiße das da einfach raus. Ich passe nur auf, dass ich da nicht zu viel rausschmeiße. Wo schmeißen wir das raus? Das heißt, was ich jetzt eigentlich mache, ich erzeuge nur um diese Items, eigentlich brauche ich selbst die nicht. Und was ich jetzt mache, ist, ich rufe dann immer, wenn ich dorthin komme, diese Refresh-Blockliste auf. Und da wird ja jetzt das geholt und so weiter. Ich schaue, ob ich mich irgendwo vertippt habe, verschrieben habe, verklickt habe. Na, schaut gut aus. Und starte das Ganze. Und okay, wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt diese Daten vom, in dem Fall von meiner lokalen Maschine, aber das ist nichts anderes als ein normales WCF-Service, was JSON zurückliefert. Das heißt, wir haben dort schon echte Daten und das, was ich zuerst behauptet habe, kann ich jetzt auch beweisen. Wenn ich da herumklicke, ändert sich tatsächlich immer bei der Selektion diese rechte Seite mit. Okay. Das war jetzt einmal nur der halbe Spaß, aber wir sind zumindest einmal schon näher bei einem echten Block, als wir das sonst haben wollen. Das heißt, das nächste, was ich jetzt mache, ist, ich möchte diese App, also diese Kommandos einbauen. Das war, wenn Sie sich erinnern, unten diese Kommandos, die ich da so raufstreiche, dass ich da unten Kommandos drinnen habe. Das heißt, ich gehe jetzt wieder in das XAML-File hinein und schmeiße die jetzt dazu. Die gehören im Wesentlichen so ähnlich, die gehören nur unterhalb von den Ressourcen. Warum, werden wir gleich sehen. Naja, es gibt nämlich zu jeder Seite, gibt es eine zusätzliche Property, dieses Bottom-App-Bar. Das heißt, dort kann ich jetzt zur Seite definieren, wie schaut dieses Bottom-Bar aus. Und das ist aber dann, was drinnen ist, was dort unten hineinkommt, ist wieder eigentlich mehr oder weniger normales Gesammel. Das heißt, man hat Grid drinnen, das heißt, ich mache ein Grid auf, das unten rüber geht. Üblicherweise ist es so, dass man sagt, man hat einen linken Bereich und einen rechten Bereich. Der eine Bereich von dem Command-Stack ist für Kommandos gedacht, die es immer gibt, auf jeder Seite. Der andere Teil ist gedacht für Sachen, die kontextabhängig, wo sie die Kommandos kontextabhängig verschieben können. Im Prinzip Metro-Style schlagt zwar vor, was sie sich vorstellen, dass man das machen könnte, aber das Minimum ist, dass sagt, wenn man es anders macht, zumindest konsistent. Also nicht, dass ich sage, okay, es gibt Kommandos, die gibt es auf jeder Seite und auf der Seite 1 sind die links und auf der Seite 2 sind die rechts und auf der Seite 3, damit wir das konsistent weiterführen in einer zweiten Zeile drüber oder so, sondern das sollte einfach fix sein. Ich gebe einfach meine Kommandos unten rechts hin und da habe ich einfach zwei Buttons. Da gibt es Styles, die vorgegeben sind. Es gibt diesen Refresh, App Bar Button Style. Und da wird einfach ganz normaler Handle auf, also ein Händler aufgerufen. Ich mache mir einfach die zwei, dass wir die zwei Händler drinnen haben und dass wir da nicht irgendwelche haben. Gut. Ja. Es gibt die Möglichkeit, dass man Kommandos hineinhängt. Ich habe ein Stück Code, da gibt es aber einen Bug, wo man es noch nicht sicher ist oder wo ich mir nicht sicher bin, ob das, also grundsätzlich, es gibt nicht so schön wie bei der Silverlight die vorgefertigten Command-Bar. Ich kann Attached Command-Bars grundsätzlich einfach dazu programmieren. Ich habe es aber noch nicht geschafft, dass das, ich kriege eine relativ komische Fehlermeldung und ich bin mir nicht sicher, ob das eine Fehlermeldung ist aus der Beta oder ob das eine Fehlermeldung ist, weil das nicht gehen wird. Es gibt aber nicht diese Attached, es gibt ja bei Silverlight diese Attached Commands, die gibt es zumindest im Moment nicht drinnen. Wobei, wie gesagt, ob die noch kommen werden oder nicht, weiß ich nicht. Ist das klar? Bei Silverlight. Genau, da habe ich ein Command, da habe ich gleich Attached diesen Command Property. Und den gibt es da, soweit ich weiß, nicht drinnen. So, gut. Was machen wir jetzt? Wir haben diesen Refresh-Klick. Das ist einmal der einfachere. Ja? Refresh-Klick ist ja nicht nichts anderes, als wie wenn ich da auf Refresh-Klick rufe, ich genau wieder diesen Refresh-Blocklist auf. Ich habe nämlich einen Request aufgemacht und da hat mir einer zurückgeschrieben, ja, das ist ein bekannter Fehler, der nur die Beschreibung von dem Fehler hat mit dem mein Problem eigentlich nichts zu tun. Jetzt weiß ich nicht, ob er es schlecht beschrieben hat oder ob das einfach ein Bug in der Beta ist. Es gibt zwei, drei lästige Kleinigkeiten, die man hat. So, das heißt unten, das ist natürlich gleich geblieben. Jetzt haben wir unten die Kommandos. Mit dem Touch hast du es einfach von unten, würde das jetzt einfach hassen, so hinaufsliden. Das hilft bei mir gar nichts, außer dass ich im Notebook streiche. Der Trick mit der Maus ist einfach rechte Maustaste. Und wenn ich da jetzt auf Refresh klicke, hurra, das funktioniert schon mal. Was ich jetzt noch machen muss, ist, dass ich diese Webcam ansteuere. Und wir haben ja dafür schon diesen Create-Entry-Click gemacht. Ich ziehe mir jetzt einfach diesen ins hinein und schaue, was wir da gemacht haben. Das erste, was ich da mache, ist, ich mache jetzt nicht einen eigenen Dialog, aber ich glaube, man kennt jetzt, man hat jetzt einen Dialog, wo man Titel und Text und so weiter eingeben kann. Ich lasse jetzt das einmal fix. Was ich jetzt aber machen möchte, ist, dass ich da ein Bild uploaden kann. Das heißt, ich möchte eben dieses Foto machen und uploaden. Wie möchte ich das machen? Naja, da verwende ich jetzt einfach Azure. Das heißt, ich verwende einfach Azure für meinen Blob Storage. Vielleicht kurz, was ich da machen möchte. Die Idee ist die, dass ich sage, was ich jetzt habe, ich habe irgendwo ein Webroll, theoretisch, die dieses REST-Service liefert. Das ist der Teil, den ich jetzt in dem Fall, in meinem Fall, bei mir lokal auf einer Maschine laufen habe und der dort im Hintergrund die Sachen holt. Ich möchte die Bilder trotzdem von Azure Blob Storage ablegen. Und was jetzt halt passiert ist, die Metro StyleApp geht zu dieser Webroll und kriegt halt von dort diesen JSON-Request zurück. Das ist das, was wir bis jetzt haben. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte aber die Bilder dort drauflegen, dass ich die nachher einfach mit einem HTTP-GET von diesem Blob Storage holen kann. Was ich da jetzt machen kann, ich kann natürlich den Blob Storage einfach public beschreibbar machen. Das ist vielleicht weniger lustige Idee, abgesehen davon, dass man dann vielleicht lustige Bilder im Laufe der Zeit drauf hat. Was ich jetzt mache ist, genau, da holt er dann die Blobs zurück. Was ich jetzt mache, damit ich das sauber machen kann, ist folgendes. Ich gehe zu meiner Webroll und sage, pass auf, ich würde gerne auf meinen Azure Blob Storage Daten uploaden. Das kann ich deshalb machen, in dem Fall ist HTTP-Getter, das kann ich über HTTPS und so weiter sichern, dass da nicht jemand mitschreibt und kann dort oben natürlich auch sagen, okay, gib mir bitte Authentifizierung und so weiter. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich über dieses REST-Service einen sogenannten Shared Access Signature mal hole. Shared Access Signature ist nichts anderes, wie quasi, ist in letzter Konsequenz ist eine eigene UI. Und mit dieser UI kann ich dann schreibend auf diesen Blob Storage zugreifen, wobei der Unterschied zu Public der ist, dass diese UI so ist, dass, sage ich erstens einmal, eher schwierig zu erraten ist, wie die UI ausschaut, und zweitens ist das eine UI, die nur relativ kurze Zeit gültig ist. Das heißt, ich gehe hin und sage, gib mir bitte einfach so einen Schlüssel, dass ich dort rein darf, dann kann ich anschließend mein Bild uploaden und kann das Bild einfach ganz normal verwenden. Das ist die Variante, die ich da verwenden möchte, um auf eine gesicherte Art und Weise auf diesen Blob Storage zuzugreifen, ohne dass ich da jetzt gröbere Dinge passieren. Ich meine, okay, wenn ich KP-Bilder uploade, aber ich will nicht, dass da komische Dinge passieren. Ja. Das sind Sachen, die sind peinlich. Wer von mir einen Vortrag hört, wird das sagen, ich tippe nie wieder wo ein bei einer Bildersuche Vienna. Ich habe das einmal gemacht mit dem Wiener Landesschulrat. Warum unter den Public-Fotos von Flickr ein Domina namens Vienna als erster bei den Dings kommt, ist mir bis heute ein Rätsel. Ja? Und die Dame redet mit mir, ja, es war schwierig nachher, also gerade Schüler sind etwas, also Schüler nicht, aber Landesschulinspektoren sind etwas schwierig. Was man da jetzt macht, um das zu machen, ist folgendes, ich hole mir einfach die Daten, das heißt, ich führe einfach da Default-Werte hinein, mein Image-URI ändere ich, weil das ist nämlich die falsche Image-URI, ich hole das jetzt von meinem Blob-Storage, das heißt, ich nehme shabus.blob.core.windows.net und nicht BigD, sondern Gartenblock. So, das heißt eigentlich, ich präpariere da oben nur ein paar Sachen. Jetzt das Erste, was ich machen muss, ich muss einfach jetzt auf meine Kamera zugreifen und das Bild machen können. Naja, und da gibt es einfach eine Kamera Capture UI, das weiß ich einfach, dass Wiener die das zur Verfügung stellt. Es gibt wieder den Rig mit rechter Maustaste und so. Und was ich jetzt mache, ist, ich sage einfach Kamera Capture UI und anschließend Capture File Async. Und das Einzige, was ich noch hinten angebe, ich kann ihm jetzt noch sagen, was für einen Modus möchte ich haben. Und ich sage, ich möchte von der Kamera ein Foto haben. Ich könnte auch Video aufnehmen. Aber ich möchte einfach ein Foto haben. Und wenn das fertig ist, springe ich daher und dann sagt, okay, Captured Item ungleich 0. Ich könnte ja abbrechen. Das heißt, das UI bietet mir Abbrechen an. Ja, und dann lasse ich das einmal laufen. So, jetzt versuche ich dazu zu greifen. Okay, und was habe ich jetzt? Ich kriege eine Fehlermeldung. Und so, was ich jetzt habe, ist es genau das, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesen Berechtigungen, die gehen wir. Was jetzt mir Windows sagt, ist, die App möchte eigentlich die Kamera verwenden, aber das darf es irgendwie nicht. Ja? Das heißt, wir haben nicht wirklich vereinbart, dass ich die Kamera verwenden möchte. Wie ich das machen kann, ist, ich gehe auf dieses App-Manifest, gehe auf Capabilities, und das ist vielleicht der Unterschied, das haben wir das letzte Mal noch gefragt, bei sehr vielen Windows Phone Applikationen, wenn man da reinschaut im Store, steht da drinnen, die brauchen die Kamera und das Mikrofon und was weiß der Teufel was, und zeigen vielleicht nur ein RSS-Feed an. Der Grund, was dort ist, ist defaultmäßig, beim Default-Template steht ja auch in den App-Manifest drinnen, welche Capabilities man verwendet, und meistens steht dort alles drinnen, was es gibt, weil das defaultmäßig drinnen steht. Windows 8 gibt mir defaultmäßig nur die Capability, aufs Internet zuzugreifen. Also das heißt, alles einfach lesend aufs Internet zuzugreifen. Das heißt, was ich jetzt in den App-Manifest machen muss, ist, dass ich sage, Achtung, ich würde gerne auf die Webcam zugreifen. Schau, sicher jetzt noch wieder Breakpoint habe ich gesetzt. Starte das Ganze nochmal. Was jetzt passiert ist, dass erstens in den App-Manifest drinnen steht, dass ich auf die Kamera zugreifen möchte. Und wenn ich das erste Mal darauf zugreife, sagt jetzt Windows, sagt, hey, die App würde gerne auf die Webcam zugreifen, müsste das erlauben. Das passiert das erste Mal, wenn die App das macht. kann jetzt blockieren, ich will das machen, okay, Pass zulassen. Und jetzt bin ich genau da, wo ich zuerst war. Das heißt, ich habe jetzt das Bild. Es wird nicht besser. So. Okay. Und komme jetzt raus und habe jetzt da das Captured Item. So, was ich jetzt machen muss, ist, dass ich genau diese Spielereien mache, dass ich dieses Captured Item da weiterbringe. Weil bis jetzt haben wir das ja nur uns einmal geholt. Aber das heißt, was wir jetzt schon gesehen haben, ist, ein Bild oder auf die Kamera zugreifen oder so, das ist einfach easy. Auch wenn ich ein Video machen will, das ist Funktionalität, die man einfach WinRT zur Verfügung stellt, in einer Art und Weise, wie es der User kennt. So, da habe ich glaube ich wieder Spur zu viel. So, was wir jetzt machen, ist einfach, und das schaut schlimmer aus, als es ist in Wirklichkeit, ich muss jetzt genau das tun, was ich zuerst gesagt habe. Das heißt, ich präpariere mal wieder einen Request für HTTP, bereiten wir da schon vor meine Item-List und jetzt gehe ich einfach her, schmeiße das da raus, wenn wir natürlich wieder auf den anderen Ding losgehen und sage, okay, ich möchte jetzt von meiner lokalen, also das habe ich wieder lokal, das heißt, ich gehe ganz normal zu meinem Webservice, localhost 2020 und mache dort, da gibt es einfach die Funktion get SAS for image, das heißt, get diesen Secure Access Key. Dann, wenn ich ihn zurückbekomme, schaue ich, ob der Call funktioniert hat, lese das wieder aus, das ist wieder ein JSON-Request, der zurückkommt, hole mir das JSON und was ich da jetzt bekomme, können da vielleicht die URL am Breakpoint hersetzen, da kriege ich jetzt diese UI mit hinten einigen dazu, die mir jetzt den Zugriff auf mein Blob Storage ermöglicht. Und was ich jetzt dann mache im Zweites, verwende ich wieder WinRT, nämlich diesen Background Transfer, das heißt, wir werden im Hintergrund diesen Upload durchführen. Die Methode ist einfach HTTP put, captured item, haben wir oben schon rausgelesen, ist genau das File, was ich haben will. Das ist die Test UI und so weiter. Okay, das da machen wir richtig. Und zum Schluss gibt es diesen Data Contract Serializer JSON und der macht man jetzt aus dem Item, das ich da gebaut habe, das heißt, dort steht eben drin ein Titel, Text und die eigentliche URL, wo nachher das Bild liegt, macht jetzt mein Objekt. Da brauchen wir noch schnell ein Coding. Das heißt, das schaut komplizierter aus, das heißt, wir bauen das einfach auf. Und was ich da dann noch machen muss, ich muss noch einen Header setzen. Also das mit rechter Maustaste und so vereinfacht das Programmieren ungemein. Ja, also das ist, sollte man sich merken. So, das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, da unten habe ich das Adblock, da habe ich jetzt natürlich noch den Gefährden, sondern wir gehen da wieder auf localhost 2020. Also das heißt, man sieht, und dann geht ich einfach Content und am Ende von dem Ganzen, nachdem ich da ja wieder Event gemacht habe, das heißt, er wartet jetzt, bis das abgeloadet wird. Und am Ende von dem Ganzen hat man dann Refresh Blocklist. Das heißt, so Gott will, werden wir dann das Bild live sehen. Ob man das unbedingt sehen muss, weiß ich nicht, aber schauen wir. Localhost, wir machen jetzt schnell dieses Bild, Video. Ich glaube, ich kann das zuschneiden, wie ich will. So, was jetzt passiert, was ich nur herzlich mit mir haben jetzt eigentlich geschickt zum System gesagt, ich will diesen Local Zugriff. Vielleicht sollte man da noch drüber hupfen. Und was man da jetzt sieht, ist, da habe ich jetzt genau diesen Secret Access, diese UI, die ich da gesagt habe. Das heißt, man sieht, das ist einfach eine UI auf das Ding, sagt man, wo ich das, was ich dort uploaden will, und da hinten gibt es dann noch so einen Secret Store. Ja. Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist eher schwierig, zufällig herauszufinden und das geht dann also ein Stück weiter. Das heißt, das ermöglicht mir jetzt genau dann einfach mit Put auf mein Store das drauf zu schmeißen. Und herzlich willkommen. Das heißt, wir haben jetzt die Daten abgeloadet, das Bild holen wir uns aus Azure. das andere, die Daten liegen bei mir in meinem Webservice drinnen und ich habe jetzt schon einen ganzen Haufen von der Applikation gemacht. Was man jetzt noch zwei Kleinigkeiten, die ich jetzt noch ganz gern einbauen möchte, ist, aber wir haben gesagt, was eigentlich eine MetroStyle-App ausmacht, ist diese Integration ins Betriebssystem. Das heißt, dass man zum Beispiel dort, was sinnvoll ist, klarerweise diese Contracts implementiert. Ja, also mit einem meiner Dings gesagt, jede MetroStyle-App muss einen Search-Contract haben. Ja. Ich arbeite gerade mit jemandem zusammen, der portiert ein Spiel. Was soll ich in einem Spiel mit einem Search-Contract machen? Ja? Suche den nächsten Gegner. Sinnlos. Ja? Das ist nur dazu ein Action-Spiel. Ja? Also wenn ich dort Search aufrufe, habe ich sowieso verloren. Das heißt, was man jetzt machen muss, ist, dass ich da einfach ein paar Dinge noch dazu mache. Das heißt, was ich jetzt machen möchte, in dem Fall, ist ein Share-Contract. Das heißt, meine Applikation sagt, ich stelle Daten zur Verfügung. Mir ist wurscht, was wer andere damit macht. Es gibt Daten, die ich zur Verfügung stelle. Das geht eigentlich relativ simpel und zwar, wir gehen wieder genau auf dieses, da kann man jetzt machen, dass die Daten abhängig sind von der Seite, abhängig von der Applikation. Das hängt dann ein bisschen von der Applikation ab. In meinem Fall ist so, dass ich die Applikation, dass ich die abhängig gemacht habe von der Seite. Und deshalb hänge ich das auch jetzt im OnNavigated2 hinein. Das heißt, sobald ich auf diese Seite herkomme, das andere machen wir, haben da oben Refresh Blocklist. Da oben muss ich zuerst noch einen Händler dazugeben. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, dass im Wesentlichen das Betriebssystem ruft mich auf und, also, was ich mache, ist, ich sage dem Betriebssystem, sage ich, pass auf, ich bin grundsätzlich bereit, Daten zu scheren. Und wenn der User bei dir anklickt, dass er Daten scheren möchte, ruf bitte diesen Händler auf. Das heißt, ich registriere eigentlich einen Händler im OS, der vom OS aufgerufen wird, sobald der User diesen Share-Charm da andrückt. Das heißt, was ich jetzt mache, ich erkläre da oben, ich mache einfach einmal einen Klassen-Member und das ist Typed, das müssen wir noch an, das ist etwas Typed, Event-Händler. Der kriegt dann noch da hinten einen Sender und so weiter dazu. Wir probieren das wieder mit rechter Maustaste. Ah, macht er noch nicht. Typed, Event-Händler. Sollte eigentlich noch machen. Wurscht. Was wir jetzt weitermachen, ist, ich gebe da den an, das Ding heißt Theta. Das ist Theta Transfer Manager. Das ist der, den wir da ansprechen müssen. Und der hat Theta Requested, das mache ich nämlich immer falsch, Event Args. Das heißt, was ich da mache, ist, dass ich einen Event-Händler registriere bei diesem Data Transfer Manager, der aufgerufen wird, wenn eben dieser Charm gedrückt wird und ich kriege da hinten noch irgendwelche Events mit. Und da gibt es natürlich ein WinAT, das heißt, das sind WinAT-Objekte, die dieses Interface implementieren. Das heißt, was ich da jetzt habe, ist, das ist relativ einfach. Ich sage, okay, wenn ich noch nicht registriert bin bei diesem Händler, umgekehrt, wenn schon ein Händler registriert ist, nehme ich den einfach weg, okay. Aber wenn ich nicht registriert bin, mache ich einfach einen neuen Händler on Data Request, den haben wir zurzeit noch nicht implementiert. Das heißt, das wird mein lokaler Händler in meiner Klasse. Und den übergebe ich einfach an dieses WinAT-Objekt Data Transfer Manager. Das heißt, ich gehe wirklich her und setze dort in den Data Transfer Manager für meine aktuelle View diesen Callback, falls der User halt da drauf wischt und dort sagt, er möchte ganz gern Daten scheren. Gut, was uns jetzt noch bleibt, ist, dass wir diesen OnDataRequest, das heißt, wir haben ja dort diesen Event-Händler registriert, jetzt müssen wir den noch implementieren. Und das ist auch sehr straightforward, weil was jetzt passiert ist einfach, der Data Transfer Manager ist der Sender von dem Event und der gibt mir zusätzlich noch Argumente mit. Und das Spannende ist, in diesen Argumenten kann ich ihm nachher mitgeben, welche Daten ich scheren möchte. Das heißt, ich hole mir den Request her hole mir jetzt aus meiner List View heraus dieses Selected Item, das heißt, ich habe jetzt alle Daten und jetzt sage ich, okay, in diesen Request die Daten, die ich dir übergeben möchte, Data Properties, der Titel, okay, das übermappt sich, das hat jetzt nichts mit dem Titel zu tun aus meiner Datenstruktur, sondern da gibt es ein Element Titel und der kriegt jetzt denselben Wert. Die Beschreibung von diesem Titel, hey, cool, spät aber doch, Description, okay, gebe irgendeinen Text ein. Dann kann ich sagen, hinten der weitere, warum ist das, okay, gut, ist etwas sinnvoll, dass ich das doppelt gesetzt habe, aber okay. Und dann kann ich noch zusätzlich dieses Text-Item. Das heißt, in Wirklichkeit, was da passiert ist, ist, dass mir jetzt das OS fragt, sagt, hey, was hast denn du zum Scheren? Und ich sage jetzt, welche Typen von Daten ich haben möchte. In dem Fall am Anfang sage ich, hey, ich habe Text zum Scheren. Und der Text hat halt einen Titel und einen Text. Im weiteren Schritt, im zweiten, sage ich, und ich bin nett, ich möchte noch zusätzlich ein Image scheren. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich nehme diese Image URI, lese das über den Stream herein. Das heißt, ich erzeuge mir jetzt direkt diesen Blob im Memory und übergib den dorthin. Das heißt, was ich jetzt share, ist Text plus ein Bild. Okay, das war es jetzt von meiner Seite. Was jetzt das OS macht, ist Folgendes. Das heißt, wir laufen da jetzt, ich habe das da selektiert, Sonnenblumen wie gemalt und geht jetzt als User, gehe her und sage, ich möchte teilen. Das heißt, was jetzt passiert ist, dass jetzt das Windows 8 hergeht und die aktuell aktive Applikation, diesen Gartenblock, eben gefragt hat und sagt, also erstens weiß, dass der was zu teilen hat, weil er den Händler registriert hat und den jetzt aufgerufen und gesagt, du hast gesagt, du willst was teilen, was teilst du denn? Und der Gartenblock sagt, ich teile einen Text und ich teile ein Bild. Was jetzt das Windows 8 macht, ist, dass er sagt, hey, ich habe einen Text und ein Bild zum Teilen und jetzt schaue ich in meine registrierten, in meine Applikationen, ob irgendeine Applikation gesagt hat, sie würde gerne Daten entgegennehmen und zwar entweder Text oder Bild oder Text und Bild. Das heißt, er sucht dort genau aus, was ich gerne hätte. Würde zum Beispiel keinen Text teilen, sondern nur das Bild, würde das Mail zum Beispiel nicht aufscheinen. Aber das heißt, mein Gartenblock hat keine Idee, dass es dort eine Mail-Applikation gibt und die Mail-Applikation hat keine Ahnung, dass es den Gartenblock gibt. So, ich klicke jetzt aufs Mail. Da habe ich jetzt auch nichts damit zu tun, das macht das OS und kopiert jetzt den Text automatisch dort hinein. Warum der Entwickler von dem Mail-Programm gefunden hat, Bilder interessieren ihn nicht beim Mailen, weiß ich nicht. Aber es gibt eine zweite Applikation, die drauf hat, diesen Share Target Sample App, das ist aus einer SDK-Beispielapplikation, die genau dieses Gegenteil macht, also die genau Daten entgegennimmt. Und wenn man die aufruft, sieht man, die hat nicht nur den Titles und die Description und das Data Package, sondern die übernimmt auch das Bild. Und das heißt, die Idee von denen ist jetzt genau das, was ich am Anfang gesagt habe, die Idee ist, die Apps spielen wie so ein Netz zusammen. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt installiere zum Beispiel eine Twitter-Applikation, dann wird die voraussichtlich, weil es halt Sinn macht, diesen Share-Contract, nämlich den ich nehme Daten entgegen, implementieren und ich kann von meinem Gartenblog automatisch auf Twitter was weiterschicken, ohne dass ich mir jetzt den Kopf zerbrechen muss, wie greife ich auf Twitter zu. Facebook, dasselbe. Wenn irgendwann nächste Woche einer, weiß ich nicht, Facebook 3.0 erfindet und sobald es einen Reader dafür gibt, der gescheit einmarkt ist, ist mein Gartenblock kompatibel mit dem Reader. Und das ist genau das, was man da gemeint hat. Und ich glaube, was ich jetzt gesagt habe, ist, es ist vom Aufwand her, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Aufwand. Das heißt, man muss sich einfach überlegen, was macht Sinn zu teilen. Ziemlich äquivalent kann man einen Search Contract implementieren, wo ich dann außen halt suche und in meinen Gartenblock und dann geht das auf und ich komme direkt dorthin. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit, um meine Applikation da auch häufiger vielleicht in die Verwendung hineinzubekommen. Gut. Das war jetzt ein bisschen rasch, schnell oder so. Gibt es da Fragen dazu? Was ich einfach machen wollte damit, ist einfach jetzt, nicht nur so Hello World Samples, sondern dass man, ich meine, ich weiß schon, da gibt es ein paar Dinge, die man natürlich noch berücksichtigen muss, wo man dann hergeht und sagt, okay, verschiedene Auflösungen sind, muss ich berücksichtigen und so weiter. Das heißt, da ist schon ein bisschen was zu tun, damit es eine App wird, die ich in den Store stellen kann. Aber von der Grundidee her, glaube ich, ist das etwas, was jetzt, wenn ich Xaml und C-Sharp kenne oder wenn ich .NET kenne oder wenn ich von der Windows Phone World komme, das ist jetzt nicht so Rocket Science und wo ich sage, okay, ich habe das noch nie vorher gesehen. Das heißt, es gibt einfach neue Klassen, die halt in dem Fall aus der WinRT kommen, wobei mir das als Entwickler ziemlich wurscht ist, wo die herkommen, und kann die einfach nutzen. Vielleicht nur noch ein kurzer Hinweis, und das ist vielleicht unüblich, wenn ich das mache. Was natürlich auch mitkommt mit dem ganzen Zeug, und ich habe schon gesagt, Design wird ein spannenderes Thema. Was man mit hat, auch wenn man die Beta installiert, ist Microsoft Expression Blend drinnen. Und was ich dort nur ganz kurz herzeigen möchte, weil man sich natürlich sonst fragt, wie kann man diese ganzen Sachen irgendwie testen. Gut, bevor ich mir da jetzt alles versau, kopiere ich das einfach her. Ein Grund, neuer Copy-Dialog, ganz strange. Wobei das Gute daran ist, man kann nicht nur kopieren, sondern man kann auch anhalten, wenn man sehr viel kopiert und irgendwelche Performance-Sachen machen möchte. So, was ich jetzt da mache, ist, es gibt dieses Blend for Visual Studio, ist das. Das wird mit installiert. Da steht auch groß Beta drauf, also falls wer was sieht. Was ich da jetzt nämlich machen kann, ist, ich habe jetzt, und das ist ein bisschen eine andere Applikation, die ich einfach im Internet mitgenommen habe, weil die ein bisschen, okay, jetzt nicht ein hochkomplexes User Interface hat, aber dass man sieht, wie man sich, wenn man da mit User Interface ein bisschen aufpasst, was man machen kann. Das ist so ein Mockup eigentlich von so einem Media Player zum Beispiel, das heißt, der lautet jetzt den Designer herein. Und das Schöne, was man machen kann, sowohl von Visual Studio als von da ist, okay, ich will das bilden, was eigentlich immer geht, ich kann einfach von beiden, also Visual Studio und Blend sind gegenteilig, können die zugreifen auf sich, das heißt, das ist das Server Solution File, das heißt, die Idee ist, der Designer arbeitet im Blend, der Developer arbeitet im Visual Studio und die müssen sich nicht irgendwie Files mailen oder so, sondern die können auf selbe File zugreifen. Was ich da jetzt einfach herzeigen will, was man da gut machen kann oder sieht, ist, im Wesentlichen ist das jetzt ein GUI, das ist aufgebaut, ist auch ein Grid, das heißt, das hat zwei Spalten, hat drei Zeilen. Was man da auch sieht, das ist vielleicht spannend, ist, da oben steht 647 Stern und 719 Stern. Das Stern bei XAML, weiß ich nicht, was das heißt beim Grid. Damit kann ich angeben die Relation. Das heißt, ich kann bei einem Grid angeben, ich möchte, dass diese Spalte 50% vom gesamten Breit ist. Ich kann angeben, ich möchte, dass das 500 Zeichen sind. Oder ich kann sagen, okay, ich gebe da Verhältnis an. Und zwar das Verhältnis bei mir, was ich da habe, sind 647, soll das breit sein von der gesamten Breite zu 719 von den ganzen. Das kommt dann jetzt vielleicht auf Anhieb ein bisschen sonderbar vor, wie man auf diese Größen kommt. Wenn man sich das anschaut, ist das Format gedacht für Fullscreen, heißt das. Das heißt, das ist die zwei zusammengesetzt sind 1366. Also nur den Hinweis. Und da wird jetzt diese Dinger drinnen. Was ich da jetzt machen kann, ist, dass ich jetzt sage, okay, mir gefällt das, jetzt möchte ich ja die anderen Dinge machen, die anderen Ansichten. Und das war das, was ich jetzt zuerst gesagt habe. Der Vorteil von diesem Grid ist, dass ein Grid ein relatives Layout ist. Das heißt, ich muss jetzt nicht, wie wenn ich ein fixes Layout habe, jetzt hergehen und dann wirklich ein komplett neues Layout machen, sondern ich kann jetzt da in einem Blend hergehen und kann sagen, okay, die Plattform, auf der ich laufe, ist jetzt zum Beispiel Portrait. Und dann muss ich noch hergehen und kann sagen, in dem Fall verwende ich diese Visual States und sage, okay, Full Screen Portrait. Man sieht da, welche unterschiedlichen Auflösungen es da gibt. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich da jetzt einfach hergehe und sage, okay, Gut, gehen das Grid hinein und schauen wir die Albumart an und sage, okay, die Albumart. Und wenn ich da draufklicke, wird es so rot überrandet und er sagt, okay, er merkt sie jetzt, diese Änderungen, die ich da vornehme. Das heißt, alles, was ich jetzt ändern werde, wird er sie merken. Und ich sage, Rosebone. Das heißt, was ich zuerst gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, dieses Bild liegt da drinnen und geht über diese drei damals noch Spalten drüber. Nachdem sie jetzt das ganze Grid gedreht hat, muss ich das jetzt da ein bisschen anpassen und sage, okay, Rosebone haben wir 0. Das heißt, der geht jetzt da hinauf, aber dafür in diesen Status, das heißt, wenn ich im Portrait Mode bin, soll dieses Bild über zwei Columns drüber gehen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist wirklich auf Gesammelebene, da gibt es diesen Visual State Manager, definiere jetzt wie in den unterschiedlichen Szenarien, das heißt Landscape oder Portrait, wie das darstellen soll. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass man, wenn man da ein bisschen am Anfang ein bisschen so überlegt, wie man dieses Design aufbauen kann, erspart man sich in weiterer Folge relativ viel Arbeit. Okay, da wird es jetzt spannend. Okay, nein, das wollte ich nicht. Genau, okay. Was man da sieht, ist jetzt Exception was wrong. Das war das, was ich befürchtet habe. Ich habe gesagt, die Beta hat, wenn man ab und zu irgendwo, das Problem ist bei der Beta, wenn man da ab und zu Sachen hineinschmeißt, die eigentlich ein Blödsinn sind, hat man die gute Chancen, dass da irgendwo Probleme gibt. Das weiß ich nicht. Also mit Expression Blend 4. Das habe ich nicht verwendet, muss ich gestehen. Okay. Ungeachtet dessen, was ich jetzt noch herzeigen will, was man verwenden kann, ist, und das ist etwas, was beim Entwickeln schon hilft, weil üblicherweise habe ich halt nicht Geräte jetzt in jeder Variante, wobei da könnte man wieder auf unseren Dings zurückgehen. Ich kann auf der lokalen Maschine debuggen. Was aber relativ nett ist, es gibt da einen Simulator zum Debuggen, den gibt es sowohl bei Blend als da. Der Vorteil, den ich mit dem Simulator habe, ist, ich starte jetzt einfach meinen Gartenblock dabei in den Simulator hoch. Der fährt jetzt wirklich im Wesentlichen nur mal in sich selbst, ähnlich wie der Windows Phone Emulator. Macht er jetzt da im Hintergrund der Virtual Machine auf, das heißt, da ist er schon. Jetzt deploy da dann hoffentlich mehr Applikation hin. Und das, der Vorteil, den ich aber da habe, ungeachtet dessen, dass er jetzt da noch, er hat gerade Deploying gestartet, ich hoffe, das schafft er. Was ich da machen kann, ist jetzt, auch wenn ich jetzt nicht ein Tablet habe, wobei das ist vielleicht nur das Einfache, was man hat, ich kann jetzt dort ausprobieren, wie schaut meine App aus. Ja, ist dann im Deployen. Ich kann jetzt im Simulator die Sachen drehen, was sehr angenehm ist. Das heißt, ich kann mir jetzt dort anschauen, wie schaut meine Applikation mit verschiedenen Portrait Landscape aus. Und was ich eigentlich noch da tun kann, und das ist sehr praktisch, falls er nicht hängen bleibt, ist auf den Knopf, ich kann die Auflösung ändern. Das heißt, ich kann jetzt auch, ohne dass ich jetzt 17 verschiedene Monitore habe oder unterschiedliche, sind wir da dort? Irgendwas hat mir jetzt nicht gefallen, dass ich parallel das eine drauf habe und schaut, dass ich das abdrehen kann. Jo, das war die Idee, du bist dort nicht gestartet. Probieren wir es nochmal. Was ich jetzt dort machen kann, ich kann virtuell die Auflösung ändern. Das heißt, ich kann auf meiner Maschine, die in dem Fall jetzt 1360 mal irgendwas Auflösung hat, nein, 1280 mal irgendwas, kann ich den Simulator sagen, du simulier mal, wie schaut denn diese Applikation aus, bei einer Auflösung von 2800 mal irgendwas. Das heißt, ich habe mit dem Simulator sauber die Möglichkeit, dass ich meine Applikation in den unterschiedlichen Szenarien testen kann, ohne dass ich jetzt wirklich alle Szenarien als eigene Maschine haben muss. Aus irgendeinem Grund habe ich ihn beleidigt. Wie auch immer. Das heißt, ich kann da dann draufklicken. Er wird dann nicht wirklich größer, sondern er simuliert dann einfach das Look and Feel von der Applikation mit unterschiedlichen Auflösungen. Und das ist recht praktisch, wenn man sich das dann wirklich anschaut, wie die Applikation in der realen Welt läuft. Irgendwas, irgendwo überspult, dass ich da hinten. Da sieht man ja, da hinten habe ich noch die Visual Studio 2010 Express parallel laufen, vielleicht spießt er sie mit dir. Gut, das war es von meiner Seite mal soweit. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei. Gibt es Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden? Nein, ich bin nicht dafür zuständig, dass der Startbutton hinkommt, ich sage es gleich. Wobei, wie gesagt, also der Versuch ist gut, einfach dorthin klicken, wo er normal ist, weil dann verhält sich das Ding eh so. Weil linke Maustaste komme ich dorthin, wo ich alles starten kann. Und sogar mehr Funktionalität, die ich habe, wenn ich da unten mit der rechten Maustaste hinklicke, weil dann komme ich direkt auf einige Sachen wie Gerätemanager. Man sieht es halt nicht, ja, aber links unten merke ich mal. Gibt es Fragen dazu? Sonst irgendwelche Themen, die wir noch kurz andiskutieren wollen, können, sollen, möchten? Ja? Ich verstehe es akustisch nicht. Ich krieg den Fehler einfach durch. Ich kann im Request, was ich nicht. Oh ja, ich habe es schon gemacht. Irgendwo habe ich dann abgefragt, ob der gültig gewesen ist. Okay, vergiss es. Magst du nicht. Das heißt, was ich da habe. Oh Gott, wo hat man das? Ja. Bum, bum, bum. Also was ich da jetzt habe, also da hole ich mir da die Response-Message, in dem Fall jetzt von den Get-Async, und da drinnen habe ich dann die Möglichkeit, dass ich abfrage, also ob es irgendwelche Fehler gegeben hat, ob es Success-Status-Codes gegeben hat, Status-Code und so weiter, und diese Codes kann ich da außerfinden. Wenn es Exception gibt, kriege ich die einfach durch. Die Emulation funktioniert nur auf Windows 8, ja. Nicht, dass ich wüsste. Was man aber grundsätzlich machen kann, ist, ich habe als erste Maschine, also wenn man irgendwo etwas ältere Maschine, Windows 8 ist nicht wirklich Ressourcen verbrauchen. Also meine Erfahrung ist eher die, dass man erstens sowieso auf jeder Maschine, wo Windows 7 läuft, läuft auch Windows 8. Ich habe einen Kunden, der hat mir jetzt geschrieben, der hat irgendwelche Probleme, da weiß ich nicht warum. Aber auf den meisten Maschinen, die ich bis jetzt gesehen habe, läuft Windows 8 zumindest gleich gut, eher besser wie Windows 7. Es braucht weniger Ressourcen. Das heißt, es hat weniger Memory-Verbrauch und so weiter. Das heißt, es man kann durchaus auch, wenn man irgendwo eine ältere Maschine hat, dort einmal Windows 8 installieren. Zweite Variante, die natürlich auch geht, ist, wenn man die Möglichkeit hat, ist, dass man vom USB-Stick bootet. Braucht man nur einen schnellen USB-Stick. Also es gibt ja das eins von diesen anderen Features, das gibt es Windows Go, dass man vom USB-Stick native von den Maschinen booten kann. Ich meine, irgendwie dann habt ihr gefragt, ist irgendjemand überlegen, ein Windows 8, das ist eine Metro-Style-App primär zu machen, zu bauen? Okay. Doch, einige uns Fragen gibt, jederzeit gerne. Was ich jetzt da sehen werde, ist, ich meine, wir sind jetzt, was ja, es wird jetzt dann im Juni, wird die RC kommen, also de facto RC heißt ein bisschen anders. Dann werden wir sehen und dann irgendwann schauen wir, dass über den Sommer sollte dann irgendwann. Wobei, das wissen wir noch nicht wann, aber irgendwann, dass dann mit dem Store weitergeht, dass dort Sachen reinkommen, dass dann auch mehr Developer die Möglichkeit bekommen werden, in den Store was zu publishen. Wir haben die Möglichkeit, für wenn jemand weiter ist mit der Applikation, also wir werden die Möglichkeit haben, wir haben Ende, also vorletzte Maiwoche, wenn ich mich richtig erinnere, und vorletzte Juniwoche haben wir zwei Events, wo wir dann die Möglichkeit haben, Apps, die gut sind, also sprich Entwicklern, die gute Apps bis dahin haben, dass wir dort die Möglichkeit haben, dass die dann in den Beta-Store hineinkommen, also rechtzeitig. Das heißt, also da wird es jetzt dann langsam auch etwas mehr tun. Das ist eine gute Frage. Ich traue mich, also es gibt jetzt nicht, dass wir sagen, weiß ich nicht, wir wollen nur Games oder so, sondern Idee ist, wir wollen möglichst breite Applikationen haben. Was wir eher, und das ist nicht Erwartung, sondern das ist etwas, was wir beobachtet haben, ist, im Moment ist so, dass natürlich ein Thema sind natürlich das ganze Thema Consumer Apps, also die End-User nutzen. Das Lustige ist, was wir gesehen haben im Moment, dass obwohl wir eigentlich immer gesagt haben, okay, jetzt im Moment ist sicher mal das Thema Consumer Apps, weil irgendwann kommt Weihnachten und so weiter und so fort, dass eigentlich relativ viele Firmen an internen Apps arbeiten, also über die ganze Bandbreite hinweg. Und das geht aus verschiedenen Gründen weg. Aus den Angründen, es gibt eine ganze Reihe von neuen Usage-Szenarien. Also ich sage einmal wirklich die ganzen portablen Usage-Szenarien, wo die Leute einfach sagen, okay, ein Tablet ist einfach cool. Ich habe es heute schon erwähnt, zum Beispiel die Rewe-Applikation aus einem ganz einfachen Grund. Die haben heute eine Windows 7-Applikation und das ist eine Applikation für die Qualitätssicherung von den Filialen. Und auch wenn die Mitarbeiter vielleicht manchmal nicht sehr aufpassen, wenn mitten in der Filiale einer mit einem Notebook steht und dort eintippt, das fällt auf. Und die haben jetzt gesagt, okay, die haben Tablets und dort, das fällt nicht. Da muss ich schon viel genauer schauen, ja, weil das ist ein viel unnatürlicheres Verhalten, dass ich mit einem großen Notebook so in der Filiale stehe und so dann von einem Regal zum nächsten gehe. Das ist unauffällig und so weiter. Also da gibt es einige, die in der Richtung arbeiten. Es gibt dann sehr wohl, also dann gibt es teilweise die Überlappung, denen die dann sagen, okay, wir wollen unsere Apps auch auf dem Tablet haben und deshalb machen wir es dann bei, dann darum haben wir aber dann auch in den Zentralen zum Beispiel auf dem normalen Workplace, dort werden wir auch Metro-Style-Apps haben. Also ich glaube, dass sie das ziemlich überlappen und dass man das sehen, also ich tue mir zurzeit ein bisschen schwer, muss ich sagen, das abzuschätzen, weil wir haben sehr wohl auch Kunden, die sagen, okay, Windows 8 kommt bei uns aus anderen Gründen, nämlich weil dieses ganze, also ganze Thema Security, Managebarkeit, es gibt ein paar relativ coole Szenarien in Kombination Windows 8 Client mit Server 2012. Okay, und wenn wir das schon haben, dann nutzen wir gleich das Metro-Style, weil es natürlich auch vom Entwickeln her einfacher wird und die dann zum Beispiel sagen, okay, wir machen das einfach, unsere User wollen das. Also es ist zurzeit wirklich, also aus meiner Sicht schwer zu sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sehen irgendein Ort von Applikation überhaupt nicht drinnen. Was sicher natürlich ein Thema ist, ich meine, es gibt ein paar Szenarien, wo es sich aufdrängt, sprich alles, was auf ARM läuft, mit ARM ist aus heutiger Sicht nur Metro-Style. Das heißt, jeder, der dort hin will, es gibt sowohl. Oder was auch zum Beispiel Thema ist, ist alles, was ich sage, ich möchte über den Store verteilen, werde ich auch dorthin gehen. Ich bin selber ein bisschen, also, weil ich habe am Anfang auch gedacht, zum Beispiel dieses Fullscreen, ja, und habe dann einfach daheim einfach mal geschaut, wie arbeite ich, und ich bin draufgekommen, bei mir gibt es so in etwa, egal ob ich beruflich oder privat mittlerweile arbeite, gibt es 4 Applikationen, die ich massiv nutze. Entweder ist das Outlook oder Visual Studio, oder von Adobe was, und wenn ich die offen habe, sind die am Hauptschirm Fullscreen. Wenn ich andere Sachen habe, habe ich die am zweiten Schirm daneben liegen, dass ich mitlesen kann. Also mir war das selber nicht so bewusst, das haben wir sehr angeschaut. Und, also ich muss sagen, ich verwende es im tagtäglich und finde, ich bin von Microsoft, darum hilft das vielleicht weniger, aber ich finde es wirklich cool zum Arbeiten. Lustig ist, ich habe auch schon Leute gehabt, die gekommen sind, die nicht aus der IT sind, das ist auch geschaut gehabt haben und die auch, wo ich dann das gesagt habe, die haben gesagt, hey, das ist cool, dass ich auf einen Blick, wo meine Applikationen sind, ja, super, da fahre ich mit der Maus daher. Was jetzt noch cool war, ist, wenn ich da einfach draufklicken könnte, aber das geht halt bei meinen nicht, aber wenn ich einen Touch-Monitor habe, geht das auch. Also ich glaube, dass man das einfach sehen wird und dass man da einfach Szenarien sehen wird. Also jetzt nicht, dass ich mir die Antwort schaue, weil ich sehe selber zurzeit so breites Spektrum. Und Sachen, die ich vielleicht im Jänner gesagt hätte, ich glaube, die Art von Applikationen wird es vielleicht zumindest in der ersten Tranche nicht unbedingt geben, sind sicher aber jetzt Leute, die gesagt haben, ja, wir arbeiten gerade an der Applikation und so weiter. Ja. Ich verstehe schon wieder. Multimonitor schaut so aus. Ihr könnt es auf Multimonitor schalten, das hilft mir nichts. Multimonitor schaut so aus, dass man jetzt also zumindest zwei Monitore, schaut so aus, dass ich auf einem Monitor den MetroStyle habe und die MetroStyle-Apps und am anderen Monitor den Desktop. Das ist so wie im Moment dieses Multimonitor. Ich kann natürlich auf beiden diese Situation haben. So, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt da zum Beispiel, wo immer glaubt, dass das ist, rechts, links, oben, unten. Das heißt, ich kann da dann die Apps natürlich hin und her schieben. Wenn ich jetzt nur MetroStyle-App habe, die habe ich dann nur auf den Schirm, wo ich die Metro, wo ich die habe, wobei, was ich da auch machen kann, ist, ich kann dann einfach in die Aufteilung gehen, kann sagen, welche von die zwei Monitore möchte ich als mein MetroStyle-Monitor haben. Im Moment ja, wobei, was ich immer noch nicht sicher bin, ist, ob das nicht zum Gutteil, das weiß ich aber nicht, also das ist nur Vermutung von mir, ich glaube, dass dieses Metro über mehrere Schirme, dass das primär Treiberthema ist. Also ich habe das Problem, das ist das einzige Thema, was ich bei der Maschine habe, ist, es gibt primär vor allem das Bösartige ist, ich habe kein für die Karten, die da drinnen sind, habe ich keinen spezifischen Windows 8 Treiber. Weil der hat so komisch, der hat eine kombinierte Karten, also der hat eigentlich zwei Grafikkarten drinnen, die abhängig von Energie und was drauf hängt, entweder A oder B ist. Und es gibt einen Treiber für die eine Grafikkarten, es gibt einen Treiber für die andere, aber es gibt keinen Treiber für die Kombination der beiden im Moment. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Es wäre schön, wenn ich, naja, es, wenn was keinen Sinn macht, ist, wenn eine Fullscreen-Applikation jetzt über zwei Schirme hat, weiß ich nicht. Ja, glaube ich eher, dass das schwierig ist, außer die Schirme sind sehr eng nebeneinander, was ihr auch haben könnt. Ich könnte einfach so Tablets haben, dann habe ich da in der Mitte einen Strich drinnen. Was zum Beispiel nett wäre, ist, dass ich in Clipped-Mode die nebeneinander habe oder so. Aber wie gesagt, da gibt es keine Aussage im Moment, wie das laufen wird. Was ich im Moment sagen kann, ist, dass es im Moment eben so ist, dass ich Desktop auf einen habe und Metro auf dem anderen und dazwischen hin und her und sagen kann jetzt, wo möchte ich welchen haben. Gut, noch Fragen? Wenn nicht, wünsche ich noch eine gute Heimreise und wenn es noch Fragen gibt, ich bin sicher noch Zeitl da. Danke.